lachen heute immer noch über die Piratenpartei.
Dennis, du sollst lustig sein, verstehst du? Die Piratenpartei, das ist so ein Gag. Da denkt man so, aha, und dann bleibt es einem so im Halse stecken und dann wird man traurig und dann kommt man nicht mehr in so einen Podcast und ich weiß nicht, ob das zielführend heute wäre.
Naja, jetzt bin ich auch traurig.
Na toll. Danke, Dennis. Super gemacht. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei Superlevel.
In die Fresse.
Der Podcast, wo es heute ausnahmsweise zum ersten Mal funktioniert, dass die Lautstärke des Bettes, das nach dem Bumper kommt, sofort runtergeriegelt wird. Es ist awesome, es ist eine Premiere. Herzlich willkommen, liebe Leute. Mein Name ist Markus Richter und ich versuche den Laden hier zu schmeißen. An meiner Seite oftmals und immer wieder gern gesehen Dennis Kogel. Hallo und guten Tag. Und heute noch ein ganz besonderer Gast, den wir jetzt noch nicht vorstellen. Ha! Obwohl, doch, Alexander Kuprianow.
Hi, hi.
Guten Abend.
Hi, grüß dich.
So, sag doch mal kurz für alle, die dich möglicherweise noch nicht kennen, das werden nicht viele Leute sein, aber es gibt sie ja immer doch noch, wer du bist und woher du kommst.
Ich bin Game Designer bei Effective Evolutions. Wir sind eine junge Spieleschmiede aus Berlin und wir sind derzeit mit unserem Kickstarter-Projekt in der Kampagne. Unser Spiel heißt U55 End of the Line. Das ist ein Survival-Horror-Action-Adventure.
Woran merkt man, dass ein Spieleentwickler mitten in der Kickstarter-Kampagne ist, man fragt ihn, wer er ist und er erzählt, was das Spiel macht.
Natürlich, das ist doch das Wichtigste.
Aber Alexander, ich kann dich beruhigen, wir haben noch ungefähr eine Stunde Zeit, wir werden da noch ausführlich zukommen. Aber wer bist du?
Ich bin Alex, so für alle Leute, die mich etwas näher kennen. Ich habe vor ungefähr einem Jahr beschlossen, mit der Vergangenheit abzurechnen und fortan mich dem Bereich Gaming und Spielen zuzuwenden. Ich habe davor Jura studiert mit Schwerpunkt Strafrecht, habe danach 2 Jahre lang im Bereich IT-Development, Juristensoftware gearbeitet, habe dann aber festgestellt, ja, das ist alles cool, aber es ist halt doch letztendlich nicht so lebenserfüllend, wie ich es gerne bei meiner Arbeit hätte. Dann habe ich angefangen, mich durch die Gegend zu bewegen und mich mit Leuten zu treffen, die dann doch mehr mit Gaming als mit Jura oder anderen Sachen zu tun haben.
Hm. Hattest du vorher schon eine Gaming-Affinität oder hat sich das quasi in diesem Suche nach Spaß bei der Arbeit ergeben?
Das war eigentlich so. Meine Abteilung wurde geschlossen. Alle Leute landeten auf der Straße. Und ich hatte mir überlegt, ja, ist okay, jetzt hast du ja die Chance, irgendwas Neues zu machen. Und dann wanderte mein Blick irgendwann zu meiner Linken ins Zimmer. Und dort standen sehr viele Konsolen aufgereiht. Vom Super Nintendo über Mega Drive bis hin zu GameCube, PS2, Xbox. Die ganzen Sachen standen da. Und dann habe ich mir überlegt, Alex, wenn du jetzt schon IT-Development gemacht hast und dich mal umguckst und deine ganzen bescheuerten Spiele, die überhaupt nicht mehr in die Wohnung reinpassen, und dem ganzen Stress, den deine Frau damit macht, weil halt keine Spiele mehr in die Wohnung reinpassen und du sie aber sehr, sehr gerne magst.
Also die Frau und die Spiele?
Alle. Ich mag alle sehr gerne. Es passen leider auch nicht noch mehr Frauen in die Wohnung rein. So, und daher war es dann konsequent zu sagen, okay, wenn du schon das Ganze spielst, seit du 11 bist, dann wäre das jetzt mit Sicherheit erstrebenswert, es jetzt mal auch beruflich damit zu versuchen.
Ist es schwierig? Also ist Spieleentwicklung, wenn man IT-Development schon kennt, ist Spieleentwicklung dann was anderes?
Ich habe die größte positive Wende dabei war, dass man überwiegend viel mehr mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen man auf einer Wellenlänge ist. Hm. Weil es ist genauso wie wenn ich mich hier umgucke, das sind schon wieder ein paar Brettspiele da in der Ecke. Und da vorne im Flur habe ich Marco und Comics gesehen und Actionfiguren und da vorne liegen ein paar Joypads und ein paar nicht ausgepackte Special Editions, die irgendwann an Wert gewinnen sollen. das ist ja, sorry, musste sein. Klar, also so. Im Zweifel habe ich die doch auch, natürlich. Hier Duke Nukem, Balls of Steel Edition, ja, super, mit der tollen
Ich möchte das Protokoll geben, dass hier keine Duke Nukem...
Zumindest keine Sicht.
Okay, aber der Spaß und die... Das habe ich jetzt erst gehört, denn es hat die Klappe. der Spaß und die Leute sozusagen sind aber besser. Aber wie ist denn mit der technischen Seite? Also mit der Softwareentwicklung selber?
Ich bin ja davor Produktmanager gewesen. Mhm. Deswegen bin ich da weder Programmierer noch 3D-Modeller in dem Bereich. Was ich euch in der Hinsicht erzählen kann, ist etwas Richtung Story, Richtung Game Design und Richtung Setting.
Okay, das ist also sagen, aber das ist was, das hast du ja früher bei der Juristensoftware nicht gemacht, das mit dem Setting und der Story.
Nö, das habe ich halt im Privaten gemacht und das hat immer schon sehr viel mehr Spaß gemacht als das Jurastudium.
Okay, aber sozusagen, das ist sozusagen, dein neuer Job hat sozusagen prinzipiell mit dem alten zu tun, aber ist eigentlich nur dieselbe Richtung, nicht dasselbe in einem anderen Feld.
Nee, ist es nicht. Darüber bin ich auch, muss ich ehrlich sagen, bin ich jeden Tag froh.
Okay.
Wie ist denn das, hast du dann privat an irgendwelchen eigenen kleinen Projekten gearbeitet?
Grundsätzlich hat das Ganze halt so angefangen, ich war im letztes Jahr auf der Gamescom und dort hatte ich diesen Workshop von Making Games besucht, den da Heiko Klinge auf die Beine stellt und das Wesentliche, so was er sagte, ist, Leute, passt auf, wenn ihr irgendwas mit Spielen machen wollt, keine Sau guckt, was ihr da für Zeugnisse mitbringt oder was ihr da sonst davor gemacht habt. Eben eure Arbeit in dem spezifischen Feld, in dem ihr auch tätig werden wollt, die muss eben überzeugen, ob ihr jetzt Artist seid oder Programmierer oder Story-Autor oder irgendwas in die Richtung. Geht raus und macht es. Und das war auch der Ansatz für mich. Gut, ich hatte nicht mit dem Gedanken geliebäugelt, da auf die Games Academy zu gehen oder auf School for Games, weil ich mir gesagt hatte, nee, also kommt jetzt hier nach Jura und Referendariat, hat das jetzt auch mal jetzt so langsam hier genug gelernt, jetzt nochmal irgendwie so 2 Jahre Game Design studieren, wäre natürlich super, ist aber auch eine finanzielle Frage. Dann habe ich mir überlegt, dass es bestimmt noch mehr Leute gibt, die in derselben Situation stecken wie ich. Sprich, die möchten Games machen, die sind genauso Games begeistert wie ich und es müsste doch möglich sein, die Leute irgendwie zu finden. Und dann habe ich mich hingesetzt und einen Aushang gemacht und habe damit dann alle Unis in der Berliner Umgebung abgelaufen, überall die Sachen an die schwarzen Bretter rangehängt und dann haben sich tatsächlich angefangen, Leute zu melden. Dann mit denen haben wir dann ein Projekt auf die Beine gestellt. Das hat sich seitdem dann eigentlich auch so stetig entwickelt, dass wir das jetzt in einen richtigen eingetragenen Verein überführen wollen. Wir nennen uns League of Independent Game Makers. Und unser Ziel ist es, so viele Leute wie möglich zusammenzubringen unter dem wichtigsten Aspekt Freundschaft und Kontakte, dass man sich eben dort frei austauschen kann und man gemeinsam an Projekten werkeln kann, die eben in den Bereich Gaming hineingehen. Unser erstes Projekt, das ist wiederum, ich bin Spielentwickler oder sowas ähnliches oder ich komme mir so vor. Meine Frau denkt ja was anderes.
Hast du dir noch nicht die Wahrheit gesagt oder glaubt sie einfach, dass sie das anders verstanden hat?
Denkst du, du arbeitest immer noch für das juristische Dingsbums?
Nein, sie weiß schon, dass ich jetzt was anderes mache. Sie unterstützt mich dabei auch, aber so wie ich das mitbekommen hatte, jetzt mit der laufenden Kickstarter-Kampagne, das wird ja einfach mal irgendwann zu viel. Die sagt so, Junge, komm da weg, sofort. Das reicht jetzt.
Okay, also das ist ein Verein, also sagen ein Netzwerk quasi, könnte man das so nennen. Das ist aber jetzt noch nicht die, wie heißt das, Effective?
Effective Evolutions wäre dann mein richtiger Arbeitgeber. Das sind zwei unterschiedliche Organisationen, okay, die ich gerade aufgeworfen habe.
Effective Evolutions, ist das dann ein Arbeitgeber, den du mitbegründet hast, oder ist das eine Firma, wo du hingegangen bist?
Das ist eine Firma, bei der mich einer der Mitbegründer, Malte Böttcham, er hat mich gefragt, ob ich Bock hätte, da mitzumachen bei dem Projekt und ich sagte ja.
Und hattest du da schon irgendwie selber was gemacht?
Für das Projekt oder?
Nee, also generell hatte der von dir irgendwelche Spiele, also Gaming-Arbeiten schon gesehen oder kam das durch dieses Netzwerk einfach?
Nee, wir hatten uns interessanterweise auch letztes Jahr kennengelernt im Rahmen meines Umherlaufens und Untersuchen nach neuen Kontakten aus dem Bereich Gaming. Da haben wir uns dann kennengelernt und haben seitdem auch den Kontakt stetig aufrechterhalten, mitunter auch bei Brettspielen, Rollenspiel und eigentlich zu dem Moment, als er mich dann gefragt hat, ob ich mit an Bord kommen möchte, sah ich nicht einen Grund, dort nicht mitzumachen, weil es ist ein cooles Projekt. Die Leute, die dort mitmachen, waren ebenfalls alle locker und angenehm drauf. Ich sah keinerlei Grund, dort nicht mitzumachen. Und unter anderem, weil sich ja immer noch später, wie bei allen halbwegs durchdachten Gaming-Projekten, auch die Möglichkeit ergeben kann, dass das Ding später mal richtig zündet.
Ja. Jetzt ist das ja, also das ist ja sagen ab von dem, das ist schon, oder nee, es ist was anderes als der ganz typische Indie-Garagenentwickler. Es ist halt schon eine kleine Firma. Wie viele Leute sind das?
Wir sind, oh Gott, auf der Website ungefähr da so 20 Leute. Das wird sowas ähnliches sein.
Und die ist jetzt für dieses Projekt gegründet worden oder gibt es sie schon länger?
Nee, die gibt's nicht. Wir haben auch noch nicht gegründet, sondern wir sind de facto so ein Schirmherr. So ja, also
juristisch gesehen ist das quasi erstmal nur ein Name, unter dem sich die Leute zusammenfinden und es gibt noch gar keine richtige Company quasi.
Ja, es ist de facto eine Projektbezeichnung, wenn man es so haben möchte.
Okay. Und das habt ihr gegründet, um dieses U55 zu machen.
Richtig, um dann auch eine juristische Person zu haben, mit der man das Ganze dann nach außen hin verwalten kann.
Okay. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo man sagen kann, also U55 wissen die meisten Leute wahrscheinlich überhaupt nicht, was es ist. Die Berliner wissen, das ist die nutzloseste U-Bahn, die jemals gebaut wurde. Was ist das bei euch?
Bei uns ist das eine Strecke, die liegt in einer nahen Zukunft, hat noch ein paar Stationen mehr. Die läuft im Prinzip vom Alexanderplatz bis zum Hauptbahnhof. Mhm. Und bei uns ist es so, dass der Protagonist mit der U55 in 3 oder 4 oder 5 Jahren, wenn das Ding mal fertig gebaut ist, er ist mit dem Zug unterwegs. Es kommt zu einem Crash. Und als er aufwacht, stellt er dann fest, dass irgendwas überhaupt nicht in Ordnung ist, weil die Menschen um ihn herum verschwunden sind. Er sich keinen Grund zusammenreimen kann für das, was da passiert ist. Und das ist auch der Moment, in dem unser Spiel ansetzt.
Und das ist dann sagen, wie ein First-Person-Shooter, die Perspektive, Ego-Perspektive.
Richtig, First-Person.
Genau. Dennis, sag doch auch mal was.
Ich könnte Shooter-Perspektive sagen, und dann zerreißen wieder Zeitkommentatoren. Das war ich übrigens.
Das muss kleine Abwanderung an dieser Stelle. Dennis hat einen Artikel für die Zeit geschrieben über Gone Home, ein Spiel, über das wir später noch sprechen werden, also nicht dieses Mal, sondern nächstes Mal. Hat darin
Wenn es
wirklich schon zu spät ist. Und hat darin es gewagt zu sagen, dass das ja von der Spielmechanik einem Ego-Shooter ähnelt. Und hat sich darauf in den Kommentaren anhören müssen, was er doch für ein dummer Versager sei, der von nichts eine Ahnung hat. Das kann ich nur unterschreiben, aber es war doch an dieser Stelle überraschend.
Ich dachte, ich würde länger durchkommen.
Naja, das müssen wir ja alle irgendwie ausprobieren. Hey, es hätte klappen können.
Die Angst des Kreativen, darüber können wir vielleicht nachher tatsächlich nochmal sprechen. Also es gibt dieses U-Bahn-Spiel, man ist in der Ego-Perspektive unterwegs und es ist ein Horrorspiel, Rätselspiel, Adventure, Shooter, was wird das?
In erster Linie ist das ein Action-Adventure. Am allerersten kann man sich fast darunter vorstellen, wenn man zurück an Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth denkt. Das Spiel, das für die Xbox und den PC erschienen ist. 2004.
Macht mir gar nichts.
Ist das nicht das Spiel, das eine großartige Anfangsszene hat, wo Kultisten dein Hotelzimmer aufbrechen und du vorhin über die Dächer und sowas
siehst? Richtig, fließt. Richtig.
Und der Rest war nicht so toll?
Das würde ich so nicht sagen. Es ist halt bloß so, dass in dem Spiel die Leute eben versucht haben, sehr viel von der Lovecraft-Mythologie unterzubringen. Und das wirkt halt ein bisschen seltsam, weil das eben alles in dieser Küstenregion da in Neuengland passiert. Und das ist einfach ein bisschen weird. Das ist ungefähr so, als würde alles, was es in DC-Comics gibt, alles sofort schlagartig nur in Gotham City ablaufen. Das würde zu einer kleinen Überlastung führen.
Okay, verstehe. Aber ihr habt euch das sozusagen als Vorbild genommen.
Ja.
Also als Stimmungsvorbild, könnte man eher sagen.
Richtig, auch weil es eines von den sehr wenigen Spielen gibt, die auch tatsächlich den Mythos aufgreifen. Mit den ganzen Kreaturen, mit den finsteren Göttern, mit den Kultisten, mit Necronomicon, mit den dunklen Gottheiten, mit den kosmischen Schrecken, die da über die Menschheit kommen werden. Das ist eins der Spiele, an dem wir uns orientieren werden.
Ja. Und das wollt ihr auch also sagen, dass ein Cthulhu-Hardcore-Fanatiker kann dann sagen, ihr folgt dem Kanon?
Wir haben es uns grundsätzlich so überlegt, dass das Spiel einerseits die Hardcore-Leute durch Detail-Einspielungen begeistern soll, aber auch Neulingen die Möglichkeit bieten soll, zu sagen, okay, das ist jetzt was Interessantes. Geht doch mal hin und guckt mal nach, was Lovecraft dazu geschrieben hat. So dass man dann auch Leuten, die weniger bewandert sind im Horrorgenre und vielleicht nicht jetzt unbedingt was mit der ganzen riesigen Popkulturpalette an Horrorfilmen, Horrorautoren, Horrorbüchern etc. was anfangen können, sondern dass man denen eben Anreize bietet, um sich mit dem Genre etwas tiefer beschäftigen zu können, wenn sie denn wollen.
Aber also da kommt Lovecraft-Mythos drin vor.
Muss es, wenn wir okay, Lovecraft drauf haben.
Ich stelle klar fest, ich mache zu viele Interviews mit Juristen, weil meine nächste Frage, die mir sofort im Kopf aufkommt, ist sozusagen, muss man da irgendwelche Rechte klären, wenn man sowas machen muss?
Naja, das ganz Vorteilhafte ist ja, Lovecraft ist mittlerweile Free Domain.
Ah, lange genug tot, der gute Mann.
Richtig,
genau. Danke, Lovecraft.
Wie auch Robert E. Howard und Arthur Conan Doyle, we really love you.
Ach, deswegen gibt es so viele total crappy Sherlock Holmes Adventure.
Naja, das Ding ist ja sozusagen Freibeute geworden. Mhm. Davor gab es ja noch, wenn man jetzt eine Pastiche oder eine Sherlock Holmes Kurzgeschichte schreiben wollte, musste man sich irgendwelche Rechte sichern. Ja. Und das hat Geld gekostet. Sprich, ja, das war dann so eine Art Filter. Jetzt, wo es diesen Filter nicht mehr gibt, ist ja sozusagen Tür und Tor geöffnet.
Verstehe. Okay, also dann kann man sich auch bei Xulu sozusagen bedienen. Das ist ja ganz praktisch. Ihr habt jetzt dieses Spiel entworfen und dann gleich damit angefangen. Oder, weil es gibt ja schon einen Trailer.
Mhm.
Ist das, sagen, habt ihr jetzt schon eigentlich das fertige Spiel und müsst das nur noch bauen oder in welchem Stadium seid ihr da jetzt?
Wir haben für den Trailer den ersten Level gebaut. Das ist die Brandenburger Torstation, in der dann der Spieler sich dann umherbewegen kann. Leider Gottes haben wir daraus auch erstmal nur den Trailer kreieren können, den wir dann mit Sounds unterlegt haben. Es ist zwar das richtige grafische Spielerlebnis, allerdings bietet es halt noch kein echtes Ingame. Das wäre auch das nächste, was wir nach der erfolgreichen Finanzierung angehen würden. Im Prinzip auch dann die tatsächliche Umsetzung des Spiels und nicht etwas, womit man quasi teasert.
Das wäre genau jetzt die nächste Frage gewesen. Inwieweit ist denn dieses Spiel schon fertig? Ist es so, dass ihr das theoretisch schon fertig habt und es jetzt nur noch bauen müsstet? Oder habt ihr eine Idee und einen ersten Level und macht jetzt die Kickstarter-Kampagne, um dann die Realisierung, also die komplette Realisierung finanzieren zu können?
Ja, wir haben da schon insoweit Vorarbeit geleistet, als das Ganze schon Game Design technisch und Level Stage technisch schon mehr oder weniger vorgeschrieben ist, in welche Richtung es sich...
Es gibt ein Drehbuch quasi schon.
Ja, richtig. Mhm. In den wichtigsten Zügen stehen die wichtigsten Pfeiler damit schon fest für die Spielentwicklung. Das Spiel ist aber selber natürlich nicht fertig, als wir jetzt nicht sagen können, welche Details jetzt wo platziert werden. Es ist halt auch so, dass wir zum Beispiel im Rahmen unserer Kickstarter-Kampagne den Leuten anbieten, dort sich ins Spiel einzukaufen, wenn sie denn genug Geld locker machen können. Dann würden wir sie auch als NPC einbauen. Mhm. Das ist, wenn sie den Wunsch dazu verspüren.
Aber was, wenn sie nicht wie ein Lovecraft-Monster aussehen?
Dann haben sie Pech gehabt. Wir kassieren ihr Geld und sagen auf Wiedersehen.
Ja, Dennis, du wärst also dabei?
Ja, absolut.
Großartig.
Ich wackle schon mit meinen Tentakel-Auswüchsen. Euer Game-Design-Dokument so steht schon, was man so im Spiel tut. Und ich habe gelesen, es ist halt, man ist nur in Anführungszeichen bewaffnet mit einem Telefon, also genau. in diesen U-Bahn-Tunnels. Aber trotzdem gibt es Gegner wahrscheinlich, die man irgendwie trifft. Und also wie kann man sich letztendlich das Spielen dann sich vorstellen? Also es ist erkunden, also was macht man so?
Grundsätzlich, man bewegt sich in der Dunkelheit umher, ebenso wie man das aus unbeleuchteten U-Bahn-Systemen her vorstellen kann. Man löst Puzzles. Ja, Puzzles, sehr schön. Puzzles natürlich. Man trifft auf Gegner. Der Kampf ist auf jeden Fall ein wichtiger und präsenter Faktor im Spiel. Das muss man sich allerdings etwas anders vorstellen als eben bei den Shooter-Spielen. Da wird es vielmehr darauf ankommen, abzuwägen, ob sich der Kampf an dieser Stelle lohnt oder ob man lieber eine Möglichkeit suchen sollte, davon zu kommen. Mhm. Gegner gibt es auch, die werden einmal menschliche Form haben und dann andere Formen, die werden weniger menschlich sein. Mhm. Dann kommt es halt darauf an, situationsbedingt abzuwägen, wie kann ich an der Stelle jetzt vorbeikommen, ohne großen Schaden zu nehmen. Zur Waffentechnik, naja, was man halt so in der U-Bahn findet, was man als improvisierte Waffe nutzen kann. So viele Raketenwerfer und Railguns werden ja dort nicht umliegen.
Das gibt es nur für die ganz, ganz, ganz teuren Bäcker. Die können sich die Railgun dazu kaufen.
Genau. In welcher Berliner U-Bahn-Linie gibt es denn Railguns?
Nein, das meine ich gar nicht, aber wäre das nicht eine super Idee,
wenn
du hast so ein exploratives Spiel, also so, weißt du, so Gun Home quasi, aber wenn du Elite-Bäcker bist, so mit, weiß ich nicht, $1,000 dabei, kriegst du halt auch eine Railgun. Nur weil es geht. Schon mal drüber nachgedacht?
Ja, ich finde den super. Ich persönlich würde ja vorschlagen, wir können uns ja dann am Samstagabend hier an der Warschauer Straße platzieren und den Leuten da einfach ein paar Railguns so in die Hand drücken und mal gucken, was die da für ein Feuerwerk machen. So dazu kann man ja dann auch gleich tanzen vor Ort. Das ist alles cool. So, Berlin ist ja sowieso Partystadt.
Das wird super. Ihr wollt mit der Kickstarter-Kampagne $115,000 einnehmen. Wofür braucht ihr die?
Die brauchen wir im Prinzip als Anschubfinanzierung.
Also das Ding ist, Anschubfinanzierung ist so ein Wort, das ist, wenn man sich in den Kreisen bewegt, wo so Startup und Firmengründer ist, das fällt da immer. Das ist eine Anschubfinanzierung. Kannst du das für Leute erklären, die überhaupt keine Ahnung haben, was das bedeutet?
Ich versuche es mal, so okay. Furchtbar fit bin ich damit ja auch nicht. Sache ist halt die, wir haben bislang die Arbeit der letzten 3 Monate, die in das Spiel reingeflossen sind, das war im Prinzip alles für Umme. Da haben unsere
also ihr arbeitet noch ohne Lohn?
Ja, richtig. Das Ganze ist bislang auch ausschließlich nur auf unserem Gaming-Enthusiasmus gewachsen. Okay. Also bislang hatte niemand einen Cent davon gesehen. Sprich, wir hatten bislang auch nur Ausgaben. Wir wollen die 115.000 dazu nutzen, um das Spiel tatsächlich sofort an Ort und Stelle beginnen zu können. Weil dann haben wir die Möglichkeit, die Leute nicht mehr um ihre Freizeit anzuhauen. Das ist halt so wie wir es davor gemacht haben. Das, ja, so, komm, bitte macht uns mal bitte das. Und dann wäre noch Artwork hier ganz nett und irgendwie eine U-Bahn da modellieren. Das ist cool. Viele Leute bei uns aus dem Team können mal mehr, mal weniger Zeit reinstecken. Ich bin unheimlich stolz darauf, was wir in den letzten Monaten zusammengebracht haben, um eben diesen Trailer auf die Beine stellen zu kommen. Zu können. Das Problem ist halt aber, jetzt ist so ein Point Break da. Die Leute sind auch nicht mehr so furchtbar willig, da noch mehr Zeit einfach so reinzubuttern. Deswegen, wir können ja niemanden dazu zwingen, noch länger an einem Spiel zu arbeiten, weil wir sind ja alle Kumpels, die sich gegenseitig vertrauen und darauf hoffen, dass alles irgendwann mal größer werden wird und dass man dann auch irgendwann vielleicht ein bisschen Geld dafür bekommen kann. Und mit den 115.000, die wir uns auf Kickstarter erhoffen, können wir dann tatsächlich erstens eine Firma gründen und auch dann Vollzeit anfangen, an dem Spiel zu arbeiten. Wie viel das dann halt so täglich sein muss? 7, 8, 10 Stunden.
Sozusagen, also das ist tatsächlich auch noch also Gehaltsgeld, könnte man sagen.
Ja, dann ja.
Und aber, sozusagen Anschubfinanzierung in dem Sinne, ihr könnt dann die Firma gründen und ihr könnt dann Vollzeit anfangen, an dem Spiel zu arbeiten, aber das heißt nicht, dass das Spiel fertig wird.
Das Spiel ist erstmal anvisiert so vom Umfang her auf Ende 2014, dass es dann rauskommen wird. Aber das Spiel würde dann ja noch mit den kollektiven Arbeitsbemühungen ja dann im Laufe des nächsten Jahres fertiggestellt werden müssen. Das Spiel jetzt ist keinesfalls fertig.
Nee, ich meine sozusagen, also gesetzt den Fall, diese 115.000 kommen zusammen. Dann ist finanziert die Entwicklung des Spiels bis zum Ende? Oder ist Anschubfinanzierung auch so zu verstehen, dass damit könnt ihr das Spiel bis zu einem Stadium entwickeln, wo ihr es vielleicht einem potenziellen Vertrieb oder sowas vorstellen könnt?
Richtig. Sprich, der Grundgedanke dabei ist, wir entwickeln dann das Spiel so weit es geht. Meinetwegen die ersten 2, 3, 5, ich weiß es nicht, Levels. Dann wären wir an einem Punkt, zu dem wir dann zu einem Publisher gehen können und sagen, hey, zieh dir das mal rein. Wir hatten davor den Trailer rausgebracht, den fanden schon die ganzen Leute draußen, extrem cool. Mhm. Jetzt haben wir auch das Spiel dazu fertig. Mhm. Sprich, willst du dir nicht mal angucken, wie wir uns und unsere Vision jetzt materialisieren konnten in dem Dreh? Und sprich, ein fertigeres Spiel als das wir jetzt haben, wäre dann ein Grund mehr, nach dem größeren Geld zu greifen, das man auch auf jeden Fall brauchen würde, um so ein Spiel fertig zu werden.
Werden aber die Backer dann wenigstens diese Vorabversion dann schon spielen dürfen?
Ja, sicher.
Okay. Wie schwierig ist das denn, Leute davon zu überzeugen? Weil wenn man sich dieses ganze Crowdfunding anguckt, ist es ja eher so, dass, also theoretisch ist es ja so, man unterstützt dort eine Entwicklung, von der man gar nicht weiß, ob sie klappen wird oder nicht. Wie viele Leute das wahrnehmen ist, ich kaufe da etwas, ich bezahle es nur schon vorher. Wie ist denn das bei euch? Ist es schwierig, Leute davon zu überzeugen, sozusagen dieses Geld vorab zu investieren und dann nicht mal zu wissen, ob es ganz zu Ende gehen wird?
Naja, sagen wir es so, bislang hatten wir eine überwältigend positive Resonanz. Bei den Feedbacks, die wir zurückbekommen, zeichnet sich ab, dass die Leute sich von unseren USPs, das sind Unique Selling Points, also unsere Hauptverkaufsaspekte, dann sprich modernes Horrorspiel, das in der Jetztzeit spielt, mit Lovecraft-Bezug, mit binauralen Beats und ja, ich zähle das jetzt wieder auf, oder? So, ihr habt das jetzt schon so zum 5. Mal gehört hier. Sorry.
Nee, mach ruhig.
Wir fragen das alles nachher nochmal nach, was wir dann.
Ah, sehr gut. Sehr gut. So, ihr wollt ja dann bestimmt mal gucken, ob ich das nicht zwischenzeitlich vergessen habe. Ne?
Genau. In Wirklichkeit ist das hier ein zweites Vorstellungsgespräch, ob du auch in die Firma übernommen wirst. Mhm. Und die Aufnahme wird deinen Chefs dann vorgelegt.
Es gibt ja diese Gerüchte, dass es bei Riot Games, den Leuten, die League of Legends machen, die schleusen immer mal wieder Schauspieler ein, die Interviews machen mit den Angestellten. Weil es gibt da so bestimmte Level an Vertrauen, also weil es so viele neue Angestellte gibt. Und dann ist man nie sicher, wer darf was alles wissen. Und dann holt man Schauspieler rein, die das abfragen. Also die dann tatsächlich in die Kantine kommen und dann irgendwie so ein Gespräch mit dir anfangen und dann versuchen rauszufinden, ob du als, ich weiß nicht, Charakterdesigner irgendwas jemandem verraten kannst, welcher neue Charakter oder welcher Balance-Patch dann kommt. Und genau das ist auch, was wir machen.
Voll geheim.
Ich freue mich darauf. Ich mag insbesondere dann diese Marken, die dann zum Vorschein kommen, wie bei V for Vendetta. Ne? Also so, hallo Ministerium der Wahrheit, bitte mitkommen. Vielen Dank, tschüss.
Nee, aber was ich total faszinierend finde an der Demo, die ihr gemacht habt, war, das ist ja, also es klingt irgendwie so, naja, ihr habt so eine kleine Demo gemacht, um einen Trailer zu machen, aber das sieht dafür, dass es 20 Leute oder so unbezahlt gemacht haben, einfach nur unfassbar gut aus. Das ist halt wirklich total beeindruckend. Muss man mal echt mal sagen. Also wenn man sich mal irgendwie das Video anschaut auf Kickstarter oder sowas, dann ist das wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend.
Es sieht halt aus wie so 3D-Grafik mit Ego-Shooter. Also sagen, man nimmt es im ersten Moment gar nicht als irgendwas Besonderes wahr, weil es ist halt, ne, ist halt ein 3D-Spiel, sieht halt gut aus so. Sagt, okay. Aber dann, wenn man dann sagen, okay, 20 Leute, die aber gar keine Kohle für kriegen. Habt ihr das alles selber programmiert oder nutzt ihr irgendeine Engine?
Das ist die Unreal Engine 3, die wir nutzen.
Die darf man auch umsonst nutzen, ne? War da nicht irgend sowas?
Da gab es bestimmt sowas, aber leider Gottes bin ich für derlei technische Geschichten definitiv der falsche Ansprechpartner. Sorry, Leute.
Okay,
gut. Es war so eine Aktion für Studenten, glaube ich. Also kannst
nee, du kannst es kostenlos nutzen, bis du $50,000 damit verdienst und dann musst du was zahlen.
Ja, genau.
Sowas in der Richtung. Das heißt, wenn der Kickstarter... Ach, egal.
Auf jeden Fall, was wir eigentlich überhaupt nicht erzählt haben, ist, wie wir Alexander getroffen haben. Also wenn man sich fragt, so, wo haben wir diesen Menschen aufgetrieben? Und zwar haben wir Alexander aufgetrieben beim Talk and Play. Und zwar war gerade die Gamescom vorbei und dann dachten wir, ha, Videospiele. Ich habe immer noch nicht genug davon. Und sind zu diesem Event-Dingsbums gegangen, so ein Meetup. So ein Treffen von lokalen Entwicklern, lokalen Leuten, die sich in der Games-Szene bewegen, organisiert von Lorenzo Pilia, der auch Sachen beim Amaze-Festival macht. Der war zum Beispiel der Mensch, der beim Amaze-Festival Sachen getwittert hat. Und da waren ganz viele Leute da, haben Vorträge gehalten und Sachen präsentiert. Und das war total großartig. Das war voll super.
Der wichtigste Moment war, also Dennis und ich saßen da und wir arbeiten ja beide auch mit dem Schreiben oder Berichten über Computerspiele. Und dann kam ein Typ, meinte, so, jetzt erzähle ich euch mal, wie ihr die E-Mail schreiben müsst, damit sie bei Journalisten gut ankommt. Und wir so danach, meinte er so, ja, gibt es Fragen? Wir so, ja, wir sind auch Journalisten, wir hätten da noch ein paar Vorschläge. Und alle so, wow, Journalisten! wie ist denn das eigentlich? Also ich, nochmal von vorne, also diese so eine Treffen, da gehe ich ja hin als so halb in, halb Outsider, weil ich beschäftige mich viel mit Spielen, ich verdiene mein Geld tatsächlich auch mit Spielen, aber halt indem ich drüber schreibe. Aber ich bin nicht die eigentliche Zielgruppe dieses Treffen. Wie ist denn das, da als Game-Entwickler hinzugehen? Ist das sozusagen so eine Art PR-Termin, den man wahrnimmt, um sein Spiel irgendwie vorzustellen? Oder was, oder bringt das irgendwas? Oder warum macht man das? Oder findest du, anders gefragt, so eine Veranstaltung sinnvoll?
Um ehrlich zu sein, ich bin hingegangen, weil ich Lorenzo bereits von den Game Jam Veranstaltungen hier in Berlin kenne. Und die Erfahrung gemacht habe, dass dort bei eben diesen Treffen dort nur sehr, sehr, sehr entspannte, angenehme und sehr umgängliche Leute anzufinden sind, mit denen man einfach mal über Spiele fachsimpeln kann. Mhm. Alle möglichen. Entweder die Leute bringen dann ihre eigenen Spiele mit oder probieren begeistert andere Spiele aus. Dabei ist es grundsätzlich aus meiner Sicht immer ein sehr großes, positives, angenehmes Ding, kreative Leute zu treffen, die ja vor allem auch nicht nur rumquatschen, sondern auch die Output generieren. Hm. Oder die sich zumindest von diesem Output mit weiterer Begeisterung und Enthusiasmus anstecken lassen und das dann weitertragen können an ihren Blogs, an ihre Berichte, an ihre Facebook-Einträge. Und ich habe den Termin wahrgenommen, um ehrlich zu sein, den Leuten im Rahmen unserer Kickstarter-Kampagne unser Spiel vorzustellen. Und zu zeigen, dass wir mitunter in Berlin auch nicht nur kleinere Projekte wie Mobile-Geschichten oder Facebook-Spiele stemmen können, sondern eben auch größere Games, wie wir das ja mit U55 vorhaben, das ja so von der Grafik her eine Dimension größer ist, als das, dass man vielleicht von den meisten kleineren Spielen, die dann Indie-Betreiber herstellen, auf die Beine stellen. Und auch hier wiederum, ich fand das vollkommen faszinierend, wie die meisten Leute, die mich davor überhaupt nicht kannten und die auch das Spiel nicht kannten, die haben sich dann den Trailer angeguckt und meinten, hey, das ist voll cool, das möchte ich spielen.
Mhm. Ja, hast du dich eigentlich schon mal erwischt, dass du einmal zu viel gesagt hast, hier guck mal Kickstarter? Also das Ding ist, ich habe gerade selber auch sozusagen so eine kleine Kampagne hinter mir und ich fand es immer total schwierig, wann rede ich gerade zu viel über mein Crowdfunding? Es passiert einem das manchmal? Also ich meine, so bei mir ging es nicht um so eine riesige Summe, da waren es nur läppische 3.500 Euro. Jetzt wird irgendwie so sechsstellig. Erwischt man sich da manchmal dabei, dass man so denkt, vielleicht hätte ich jetzt nicht schon wieder sagen müssen?
Eigentlich nein. Eigentlich nein, weil wenn man so viel an Commitment reingesteckt hat, ist es ab einem bestimmten Zeitpunkt, das ist halt so wie beim Pokern, wenn ich schon mehr als ich habe, schon Import da vor mir habe, dann ist es sehr, sehr, sehr schwierig aufzuhören. Und solange das Ding läuft, ich achte halt darauf, dass ich davon nicht zu viele Leuten erzähle, die so gar nicht so mit Gaming anfangen können. Aber dann die Leute, mit denen ich dann jetzt in meiner sehr, sehr spärlichen Freizeit abhänge, die fragen als erstes danach eigentlich. Okay. Die Frage. Ich
muss sagen, dass gerade das Thema ist.
Ja, das lesen ja ständig so auf Facebook, wenn ich sie vollspamme mit irgendwelchen Neuigkeiten. Hey, guck mal da, Kickstarter.
aber was mir irgendwie aufgefallen ist, ist, dass manche Leute denken, dass wenn man irgendwie so ein Kickstarter-Projekt auf die Beine stellt, dass das ja echt so ein Ding ist von wegen, naja, du stellst es halt online, machst halt irgendwie ein lustiges Video. Und dann kommt halt das Geld irgendwie rein und also so praktisch, es ist quasi gratis Geld aus dem Internet, aber ist es ja nicht. Also ich habe irgendwie mit relativ vielen Entwicklern gesprochen, die Kickstarter-Projekte gemacht haben oder Indiegogo oder was auch immer. Es ist halt immer schrecklicher Stress. Also wie ist denn das, also bei euch, die da irgendwie noch gar nicht bezahlt werdet und sowas, kommt man da klar?
Es ist natürlich jetzt ein sehr großer Stress, sich jetzt anzugucken, was jetzt während der Kampagne alles passiert. Wir hatten halt einen richtig fabelhaften Start, so mit dem niemand gerechnet hat, aber seitdem kamen wir so ein bisschen so in diese so Zwischenflaute, die bei den meisten Projekten auch da ist. Also es zieht ja dann meistens wieder gegen Ende ein bisschen an. Deswegen plätschert es sich jetzt ein bisschen so vor uns hin. Dafür Das ist eigentlich jetzt mehr oder weniger bis an die Grenze reicht, weil die Arbeit liegt ja nicht darin, den Trailer zu generieren, ihn dann auf Kickstarter hochzustellen und sagen, hey Leute, guck mal da, so das haben wir gemacht, jetzt finanziert uns mal bitte, sondern jetzt beginnt die eigentliche Arbeit, weil man ab dieser Phase jetzt eben umso mehr mit der Community arbeiten muss. Man muss auf die Leute eingehen, die da Fragen stellen. Das sind relativ oft sehr, sehr unangenehme Fragen. Wir hatten ganz oft Situationen, bei denen irgend so ein Johnny irgendwas aus Wisconsin da hingeschrieben hatte und wir haben uns dann hingesetzt und gesagt, okay, Leute, das war so überhaupt nicht gedacht, was machen wir jetzt? Er hat recht. Mist, ja, also irgendwie müssen wir jetzt damit klarkommen. Sprich, so was können wir den Leuten da darauf sagen, weil darauf waren wir nicht vorbereitet.
Was hat er gefragt?
Da ging es um den technischen Aspekt. Er hatte angefangen, tiefer nachzubohren, wie das denn ist mit einem Linux-Board. Weil wir hatten ja ursprünglich das Ganze anvisiert für Windows, Mac und Linux und wenn dann alles klappt, noch für Xbox und PlayStation 4. Und er hat dann ein bisschen nachgebohrt und gefragt, wie das mit dem Linux-Board sei. Und dann haben wir wiederum bei uns mit den Leuten vom technischen Service gesprochen. Wir meinten dann, ja, fuck, aber so wie es de facto aussieht, kriegen wir das mit Linux und Unreal Engine 3 nicht auf die Beine. Also und
das weil die Unreal Engine 3 gibt es noch nicht für Linux oder wo war das Problem? Ah, okay.
So, deswegen, das war natürlich dann also quasi ein System zu haben, das wir ursprünglich angekündigt haben, ja. Und das dann komplett runterfällt, das war halt nicht so geil. Das musste man dann aber auch den Leuten auch gleich klipp und klar sagen, ja. So damit die wissen, weil mitunter auch sehr viele Leute gut, es waren im Endeffekt Gott sei Dank weniger Leute als sehr viele Leute. Es waren ein paar Leute, sagen wir so. Die fanden es natürlich nicht so cool, aber sind dann interessanterweise auch damit klargekommen, dass man sagt, okay, jetzt nee, halt doch nur Windows und Mac. Und,
ja. Sind trotzdem dabei geblieben.
Richtig, richtig, ja.
Nicht schlecht. Aber da schlägt man sich doch auch vors Gesicht, oder? Wenn man das Spiel für eine Plattform anguckt, wie man es gar nicht realisieren kann, ankündigt, meine ich.
Ja, ja, das war einer von den zahlreichen Fehlern, die wir gemacht haben. Es ist eigentlich so grundsätzlich, wir sind ja hier unter uns, ich kann es ja sagen, grundsätzlich, ich kam mir eigentlich so vor wie ein bisschen wie Goofy, der in diesem Disney-Cartoon so den Abhang also runterfährt auf Skiern und dabei grundsätzlich alles mitnimmt, was ihm so entgegenkommt. So kam es mir stellenweise auch vor, ja. Weil wir dann Sachen manchmal im Sekundentakt irgendwie flicken mussten.
Okay.
Entweder weil Leute dann Fragen gestellt haben und die muss man eben sehr schnell abarbeiten, weil die Community-Leute, man sollte dazu grundsätzlich immer einen Einzelpost antworten innerhalb kürzester Zeit. Und man muss darauf achten, dass man da auch die Leute respektiert, die vielleicht sich gar nicht den Text da bis zu Ende durchgelesen haben oder die von dem Trailer auch nur die ersten 40 Sekunden angeschaut haben. Das muss man auch alles entsprechend mit berücksichtigen. Auch wiederum gibt es da auch sehr viele Leute, die dann gesagt haben, ja, ist okay, ich finde das Projekt super, aber ich bin skeptisch. Weil wir hatten zu Anfang so ein Ding, wir hatten gesagt, das Ganze wird eine DRM-Sicherung haben. Daraufhin haben uns dann sehr viele Leute, genau, das haben uns sehr viele Leute angeschrieben und meinten, Kinders, nee, pass auf, also entweder ich oder DRM. Daraufhin haben wir uns hingesetzt, bisschen nachgedacht und gesagt, nee, okay, jetzt ist egal, alle Leute, die backen, die kriegen das Spiel ohne DRM. Fertig. Ist einfach so. Daraufhin brach dann so wahrer Jubel aus, weil das fanden dann alle Leute unheimlich toll. Ich persönlich fand das auch einen fantastischen Augenblick, weil hier ist eben diese Berührungsstelle zwischen dem Endabnehmer und dem Entwickler. Sprich, ich mache das nicht als Konzern, der da irgendwas diktiert oder der meint, ja, also so, die sollen das mal schlucken, sondern die Leute wollten es, wir sind auf sie zugegangen, haben es gemacht und die fanden es geil. Das war sehr angenehm.
Aber wir wollen noch mal kurz beim unangenehmen Teil bleiben. Ich weiß ja nicht, ob es Richard Garriott selber war oder ob ich das gerade verwechsel, aber irgendjemand hat auf jeden Fall mal gesagt, wer crowdfundet, muss bereit sein zu scheitern. Was macht ihr, wenn ihr scheitert?
Wenn die Kickstarter-Kampagne nicht läuft. Dazu kann ich sagen, auch das wiederum fragen sehr viele Leute, jetzt gerade in der Zwischenflaute, die melden sich dann über Facebook oder über Kickstarter und fragen, ihr habt ein tolles Spielkonzept. Was können wir denn tun, um euch zu helfen oder was passiert dann, falls es nicht klappt? Weil im Moment brauchen wir halt eben noch eine ganze Summe Geld. Das brauche ich gar nicht schön zu reden.
Aber es ist jetzt Sonntagabend, 21:42 und wir gucken nochmal auf die Seite. 46.546 von 115.000. Also noch über die Hälfte.
Ja, ein bisschen was brauchen wir noch. Falls wir jetzt mit der Kickstarter-Kampagne scheitern. Erstens ist ja so, Kickstarter kann man ja beliebig oft ausprobieren. Das heißt, wir können dann gerne das ganze U55 Reloaded oder Returns oder irgendwas anderes mit benennen und dann nochmal neu starten, indem wir einfach die ganze Erfahrung mitnehmen, die wir bislang gemacht haben. Die beläuft sich eben darauf, dass gegebenenfalls gehen wir dann zu einem Publisher ohne die Anschubfinanzierung und sagen, okay, wir haben jetzt die 115.000 nicht sammeln können, aber wir haben hier so und so viele Fans. Wir haben jetzt so, wie viele Backer sind das? Über 900, ne?
978.
978, okay. Das heißt, ich gehe davon aus, vielleicht heute kommen wir über die Tausender-Grenze rüber. Vielleicht so, okay. Dann haben wir insgesamt 1.000 Leute, die alle bereit sind für das Spiel spenden zu wollen. Das sind auch keine Träumer, sondern das sind alles Direktabnehmer. So, wir sind eine Marke, die gab es vorher nicht. Es gab davor kein Franchise. Wir hatten keine Wing Commander-Serie in den 80ern und 90ern, mit der man endlos Kohle machen konnte. Wir haben keine Megastars an Bord, bei denen man sagt, oh, Alter, hier, der hat Call of Medal of Honor gemacht, ich bin dabei, der hat alle Teile gemacht. Oder das ist hier der Spielentwickler aus Japan. Der ist da an Bord, ich backe alles, was er macht. Haben wir auch nicht. Wir haben auch keine einzelnen Leute an Bord, die jetzt die sich durch eine Schlüsselstellung an ganz, ganz großen Sachen behaupten können. Sprich, also wir haben keine Superstars wie Peter Molyneux. Wäre super. Ich war gleich dafür, Peter Molyneux anzurufen, aber er wollte nicht. Wir haben bei uns im Team Leute, mit denen wir bislang, nee, warum sage ich denn wir? Ich habe ja gar nichts mit denen da zu tun gehabt davor. Also, die Leute, bei die wir jetzt an Bord haben, haben gemacht Battlefield, die haben gemacht Bulletstorm, die haben gemacht Mirror's Edge. Und wir haben
Sind ja aber schon große Namen.
Ja, aber eben nicht als Studiochefs oder Projektleiter dort.
Das wird ja auch überbewertet.
Naja, genau.
Was haben die da gemacht? An welchem Teil wurde da mitgewirkt?
Entweder Programmierung oder Motion Capturing oder es waren eben Sachen, die man im Rahmen von Concept Art, Motion Capturing und dann Programmierung. Das ist aber alles titelabhängig.
Klar, aber sozusagen aus den Bereichen sind halt Leute dabei.
Richtig.
Ihr habt ja trotzdem sozusagen einen großen Namen habt ihr ja sozusagen, hast du auch schon erzählt, nämlich den Herrn Lovecraft bzw. den Cthulhu-Mythos. Ist das, spielt ihr damit? Also nutzt ihr das aus? Weil da gibt es ja sozusagen eine Nische. Also das sind keine Massen, aber schon eine kleine Nische, wo es ja auch begeisterte Fans gibt.
Hat sich dann daraus ergeben, dass wir uns überlegt hatten, wenn wir ein modernes Horrorspiel haben, wenn man sagt, es gibt da so den Begriff Horror, kommt man entweder zu Clive Barker oder Stephen King oder zu ein paar Horrorregisseuren, von denen es jetzt aber mittlerweile auch schon wieder weniger gibt. In den 80er Jahren war es halt so John Carpenter, der extrem viel in dem Bereich gemacht hatte, so was Horror angeht, oder Tobe Hooper oder Sean Cunningham, der von Freitag der 13. Wir hatten uns dann überlegt, was kann man denn am besten nutzen aus dem Bereich Horror und wie kann man das in die Moderne überziehen. Und Lovecraft bot da eben den fantastischen Ansatz. Sein Werk beläuft sich darauf, dass der Mensch eigentlich überwältigt ist von der ganzen über ihn hereinbrechenden Informationsgesellschaft. Es gibt unheimlich viele neue Techniken. Die Leute haben Autos, Flugzeuge, es gibt neue Waffen, es gibt viele Kommunikationsmittel und die überfordern den Menschen. Und interessanterweise, wenn man sich das Ganze heute mal anguckt, stellt man fest, ja, da hat sich jetzt auch nicht so furchtbar viel getan. Weil das ist jetzt im Prinzip genauso wie in den 1920ern, in denen Lovecraft seine Geschichtchen da geschrieben hatte.
Worüber ich jetzt gerne reden möchte, wäre ein paar andere Horrorsachen, die gerade aktuell sind. Und zwar Amnesia, Machine for Pigs, das müsste jetzt draußen sein, wenn ihr das hört. Und Outlast, was ebenfalls schon draußen ist. Und zwar wollte ich darüber reden, wie ihr euren Horror konzipiert, also in U55 im Vergleich zu diesen Spielen. Und zwar ein bisschen zum Hintergrund, also Amnesia Machine for Pigs habe ich tatsächlich auch gespielt jetzt übers Wochenende. Das ist so der Nachfolger zu Amnesia und das ist ein sehr anderes Horrorspiel als Amnesia. Ich weiß nicht, kennst du Amnesia?
Ja.
Hast du es gespielt?
Es ist schon eine Weile her und ich hatte es auch nicht durchgespielt.
Ja. Es ist ein super erschreckendes Spiel. und es arbeitet irgendwie ganz, ganz stark mit Survival-Horror-Aspekten. Also, dass du man ist unterwegs durch ein Gewölbe, wird gejagt von Monstern, versteckt sich vor Monstern, schleicht herum, erkundet diese Welt und hat dabei irgendwie immer nie genug zum Beispiel Öl für seine komische altertümliche Öllampe, muss dann also im Dunkeln rumlaufen. Je länger man im Dunkeln rumläuft, desto mehr wackelt der Bildschirm, weil dein Spielcharakter langsam durchdreht und so weiter und so fort. Also diese Ressourcenknappheit ist so ein ganz großer Aspekt davon. Und jetzt kommt Amnesia Machine for Pigs aus und das ist ein sehr, sehr anderes Spiel, weil es ein Spiel ist, das dieses ganze Ressourcending komplett gestrichen hat und sich sehr viel mehr darauf beschränkt, eine Welt zu erkunden. Es kommen Monster vor, aber nicht viel. Und meiner Meinung nach sind es auch die schwächsten Parts des Spiels, wo überhaupt Monster vorkommen. Weil der Rest des Spiels so sehr davon abhängt, dass man durch eine Welt läuft und sich eher so einem subtilen Grusel hingibt, so einem Horror von etwas stimmt hier nicht in der Welt, was passiert hier, ich möchte es rausfinden, aber es könnte vielleicht schrecklich sein. Es geht um einen Industriellen im ausgehenden 19. Jahrhundert, der eine Maschine gebaut hat für Schweineverarbeitung, aber diese Maschine macht irgendwelche schrecklichen Dinge und man reißt ins Herz dieser Maschine. Und es ist halt ein sehr, sehr anderes Horrorspiel. Es ist halt ein Horrorspiel, das nicht besonders auf diese Jumpscares setzt und um dich irgendwie zu erschrecken plötzlich, sondern mehr so eine Art Gruselgefühl aufzubauen. Und Outlast im Vergleich dazu ist sehr, sehr viel klassischer an Amnesia angelehnt, wo man einfach erschreckt wird, weil Monster kommen und man im Dunkeln rumläuft. Wie ist das bei euch?
Bei uns ist das grundsätzlich so, dass wir uns überlegt hatten, womit baut man am allerersten Horror-Atmosphäre auf. Und im Prinzip das Wichtigste im Bereich Angst und Horror ist die Frage, wie erschaffe ich etwas, von dem der Mensch, in dem Fall der Spieler, überhaupt nicht weiß, worum es da geht. Weil eigentlich, wenn man dann die Monster sieht, die hinter der Sache stecken, ist es ja kein Horror mehr. Mhm. Weil meistens ist ja dann die Blase halt schon geplatzt. Und ja, vielleicht wird es irgendwie eklig, wenn man jetzt so ein bisschen näher mit der Kamera dran fährt. Aber die ganz große Frage ist, wir hatten uns auch neulich wieder den ersten Predator-Film und den ersten Alien-Streifen angeguckt. Und dort ist es tatsächlich so, dass die jeweils ersten Filme, die gehen als astreiner Horrorfilm durch. Eben so Science-Fiction-Action-Horror, jetzt so im Fall von Predator, dann so Sci-Fi-Horror im Falle von Alien. Aber haben dort eben damit zu tun, dass die Leute nicht wissen, gegen was sie da eigentlich anrennen. Alle späteren Alien- und Predator-Filme belaufen sich dann ja fast nur noch auf die Auseinandersetzung mit dem Monster. Und dann gruselt man sich aber nicht mehr davor, sondern if it bleeds, we can kill it. Mhm. So, und damit ist aber schon dieser Reiz des Unbekannten, also so von diesem Gänsehautfaktor eigentlich schon weg.
Ja.
Das ist bei uns. Wir vertrauen darauf, dass man in dem klaustrophobischen Setting der U-Bahn, wenn man sich dort bewegt, ohne Licht, das einzige Licht, was man dann im Spiel hat, kommt von einem Smartphone. Wie wir alle wissen, halten Smartphone-Batterien nicht sehr lange, wenn man die Taschenlampe anmacht. Und dass man dort einerseits mit Gegnern zu tun bekommt, die, ich möchte es mal, anders geartete Menschen sind, denen man über den Weg begegnet, denen man über den Weg läuft. Und dann aber eben andere Kreaturen hat, die man auch erst später zu Gesicht bekommt. Hm. Wir hatten jetzt auch im Rahmen unserer Kickstarter-Veranstaltung halt ein paar Concept-Art-Viecher hochgestellt, so damit sich das die Leute ungefähr mal angucken konnten, in welche Richtung es dann gehen soll. Dann haben auch viele Leute in den Kommentaren dazu geschrieben, ja, Leute, so was stellt ihr denn jetzt hier Monster hoch? Jetzt weiß ich doch, wie das aussieht. Ja, ist es doch gar nicht mehr im Spiel gruselig. Dazu kann ich nur so viel sagen, wie es geht letztendlich nicht darum, dass man dieses eine Monster, das man dann ins Spiel verbauen könnte, ja halt schon gesehen hat. Das kann ja dann, also schlimmstenfalls kann man genauso guten Horror mit einem Wolf oder mit einem Bären machen, die man auf jeden Fall schon mal in einem Buch oder auf einem Foto oder eben im Zoo gesehen hat. Aber wenn man nicht weiß, was es ist, dass es eben ein Wolf oder ein Bär ist oder sonst was, dann beginnt das Gruselige. Das ist eben, ich weiß es nicht, was mich da erwartet. Hm. Und wenn ich das dazu noch mische mit unseren binauralen Beats.
Jetzt hast du es aber zu oft gesagt, was ist das?
Das ist ein psychoakustisches Phänomen. Ich kann Gott sei Dank dazu auch gar nicht mehr so viel erzählen, weil ich ja kein technisch bewanderter Mensch bin. Also die binauralen Beats, das ist ein psychoakustisches Phänomen. Das Wort wollte ich schon immer mal in einer Konversation fallen lassen. So psychoakustisch, ja. Dabei werden beiden Ohren jeweils verschiedene Audiosignale zugespielt, die sich von der Höhe her nur geringfügig unterscheiden. Und dadurch wird das Signal nicht als Schwingung empfunden, sondern als ein Ton, den sich das Gehirn selbst zurechtlegt. Und davon abhängig, in welcher Frequenz das abgespielt wird, kann man dann das Gehirn in die Richtung täuschen, dass man ihm suggerieren kann, dass es jetzt konzentrierter und angespannter werden soll oder aber entspannter. Und wir wollen die Sache in unser Spiel einbauen. Sprich, einmal kann sich dann der Spieler zurücklehnen oder aber jetzt wiederum, wenn er auf der Flucht vor etwas ist, beispielsweise können wir dann hier alle Register ziehen, indem wir dann eben diese Anspannung vermitteln.
Funktioniert das wirklich, also hast du das schon mal probiert selber?
Ja.
Funktioniert das, ist das so stark, dass es unabhängig funktioniert? Also dass man sagen, theoretisches Beispiel, ich zeige dir ein Foto von der von einer schönen Blumenwiese mit einem Eichhörnchen, spiele dazu die binaurale Musik, die aber bedrohend klingt. Ja. Macht das dann trotzdem Gruselatmosphäre oder ist es quasi ein verstärkendes Element in einem Ensemble?
Naja, grundsätzlich ist es so, dass es so real und so verstärkend ist, dass es in der Neurophysiologie genutzt wird, um zu erforschen, wie die menschlichen Hirnwellen funktionieren. Anders als diese urbane Legende vom hier Lavender Town Syndrome, das ist diese Pokémon-Geschichte, bei der sich angeblich Kinder in Japan umgebracht haben sollen. Das erwähne ich jetzt auch nochmal explizit, weil wir hatten es Anfang auf die Kickstarter-Seite gesetzt bei uns. Eigentlich so mit dem Verweis auf creepypasta.com, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass die Leute es schon checken würden, dass das halt eine urbane Legende ist und eigentlich so ein Kindergruselblödsinn.
Was ist da die urbane Legende?
Als das Pokémon-Spiel in Japan rauskam, gab es angeblich eine Stelle drin, wenn man auf so einen Friedhof kommt. Also an der Stelle werden dann dort im Spiel binaurale Beats abgespielt und die sollen dann Kinder in den Selbstmord getrieben haben. Sprich, so 8-Jährige und 10-Jährige haben sich dann aus dem Fenster geworfen oder was weiß ich was. Das ist natürlich alles Murks. Tatsache ist aber, die Leute, die das dann bei uns auf der Kickstarter-Seite gesehen haben, haben das dann zum Anlass genommen, uns anzuschreiben und uns zu fragen, ja Leute, seid ihr total bescheuert? Ihr verlinkt ja hier auf irgendwelche so urbanen Legenden, so die gibt's ja gar nicht. Also hier, was geht denn bei euch ab?
Ich dachte, jetzt hätten Leute eher gesagt, Moment mal, wir sollen ein Spiel backen, wo wir uns dann umbringen, wenn wir es spielen. What?
Naja, das ist Gott sei Dank nicht eingetreten, aber wir haben ja die Kampagne auch nur auf 30 Tage angesetzt. Also. grundsätzlich, die binauralen Beats, sie funktionieren. Es gibt davon genug Beispiele, die man auf YouTube sich anhören kann. Und bei uns sollen die natürlich flankierend zur Hauptatmosphäre des Gruselns beigesteuert werden. Weil man eben auch subliminal Stimmung erzeugen kann. Und zwar entweder eingebettet in Musik oder Umgebungstöne oder aber auch ohne. Dann nimmt man es eben als eine Art pulsierendes oder pochendes Geräusch wahr. Mhm.
Ja, ich habe schon mal den Alexander gefragt, ich würde eigentlich gerne nochmal mit eurem Soundmenschen einen extra Podcast machen, wo wir das nochmal ausführlich besprechen.
Ausführlich testen.
Ausführlich austesten. An euch!
Entschuldigung. Naja, aber was ich halt interessant finde an diesem ganzen Monster-Ding ist, also was das für eine Herausforderung ist eigentlich für ein Spiel, dass man Monster, also dass man ein Horrorspiel macht mit Monstern, dass man aber sich dessen bewusst ist, dass sobald man das Monster also sichtbar einführt, also zum Beispiel auch in Amnesia war es so, dass ich unglaublich Angst hatte. Es gibt eine Stelle, wo man in einen überfluteten Keller kommt im ersten Amnesia. Und man wartet durchs Wasser, ist ganz schwerfällig und dann hört man plötzlich so ein Plätschern. Man sieht, wie im Wasser sich Kreise bilden und etwas Unsichtbares im Wasser halt läuft. Und dann verstehst du, oh Gott, das ist irgendwie ein unsichtbares Monster im Wasser und es jagt mich. Und ich weiß natürlich nicht, wie es aussieht, was passiert, wenn man davon irgendwie erwischt wird. Es haut dich und du stirbst. Aber du weißt ja nicht, wo es ist, wie es sich bewegt. Du hast total Angst, weil du es nicht siehst. Und sobald im Spiel irgendwie die sichtbaren komischen Zombie-Monster eingeführt werden, die dich erwischen können, dann verliert das alles so ein bisschen seinen Reiz. Also sobald du das Monster einmal gesehen hast und weißt, okay, es ist halt eine Spielfigur, die sieht so und so aus, wenn ich kann ja halt ins Gesicht gucken und mich irgendwie in kürzester Zeit desensibilisieren, so aha, das ist also unsere Reload. Und dass man diesen Horror eigentlich nur so weit aufrechterhalten kann, bis dann irgendwie ein Monster kommt. Und das dann hat man es zu Gesicht bekommen und dann ist ein bisschen die Luft raus.
Naja, erstens kann man ja danach später immer noch anderes Gesocks einbauen. Mhm. Das heißt, also so, dass das ist dann wiederum an die Stelle des Ersteren treten kann. Mhm. Zweitens, es ist zwar natürlich vom Game Design her technisch schwer, kontinuierlich für eben richtigen Grusel zu sorgen. Auf der anderen Seite, als wir uns das Ganze zu Anfang durchdekliniert hatten, war eigentlich die Überlegung, dass es auch eben für uns eine sehr große Herausforderung ist, die man aber bewältigen kann, wenn man sich zurückbesinnt an die ganz großen Sachen wie Eternal Darkness, wie Amnesia, wie zum Beispiel auch, was die Atmosphäre angeht, das erste Quake-Spiel. Weiterhin die moderneren Sachen, die da jetzt herauskommen. Ich finde es übrigens interessant, dass jetzt gerade auf einen Pulk auch so wieder viele Horrorspiele in Erscheinung treten. Und ich gehe davon aus, dass sie alle relativ hochwertig sein werden. Also jetzt die drei Titel, die wir vorhin hatten, das ist einmal Outlast, dann hier Amnesia 2, was Dennis angesprochen hatte. Was ist hier das dritte im Bunde?
U55?
Naja, das ist ja noch nicht raus.
Nee, Moment, das fällt mir gerade...
Drittes? Horrorspiel? Weiß ich nicht.
Hier Asylum, so das ebenfalls über Kickstarter finanziert wurde.
Ah, okay. Mhm.
Also das ist jetzt wiederum vielleicht wieder eine Erscheinung ist, bei der man dann sagt, okay, wir hatten jetzt so in den letzten Jahren jetzt hier genug Social Games auf Facebook gehabt. Wir hatten jetzt auch genug Mobile-Spiele. Wir haben jetzt auch letztes Jahr sehr viele japanische MMORPGs gehabt. Das ist jetzt alles abgefrühstückt worden. Jetzt können wir wieder etwas machen, was man eine längere Zeit nicht gemacht hat. Und offensichtlich sind da ja noch andere Leute auf die Idee gekommen. Hm. Und das funktioniert. Es ist ja nicht so, als ob da ein Spiel rauskommt und alles weitere dann abgeflacht ist.
Indeed.
Was ich interessant finde noch ist, du meintest ja vorhin, dass ihr mit dem Lovecraft-Thema ja irgendwie nicht nur fiese Monster aus anderen Dimensionen irgendwie bedienen wollt, sondern eben in dieses ganze Thema von technologischem Wandel und diesen ganzen thematischen Überbau irgendwie abzielt. Was da zum Beispiel auch interessant ist, ist, dass das neue Amnesia da sehr, sehr viel macht zum Thema Marxismus, Leninismus und so und Arbeiter und Industrialisierung und sowas. Also es hat halt auch bestimmte Themen, die es mit Horror verarbeitet und sowas. Also wie geht ihr da irgendwie an? Also benutzt ihr das einfach nur als so einen Überbau oder macht ihr da irgendwie auch ein bisschen mehr mit? Also in diesem Setting?
Ja, grundsätzlich ist es ja so, wenn man an Horrorfilme zurückdenkt, das hat ja so in den 80er Jahren so richtig doll eingesetzt. Meistens ist es ja so, dass dann die ganzen Horrorfilme auch sehr wesentliche gesellschaftliche Umstände und Aspekte mitverarbeiten. Beispielsweise dieser Aspekt kommt ja sehr gut in den ganzen Zombie-Filmen zur Geltung, wenn eben die ganze Welt wird überrannt und wer bleibt dann eigentlich zurück sozusagen als Gruppe der Überlebenden? Das war zum Beispiel wieder so ein Aspekt aus Land of the Dead, wo es eben eine Handvoll von sehr reichen und sehr einflussstarken Leuten gibt, die komplett zurückgezogen in so einem Elysium wohnen, so fernab von der ganzen Gülle mit dem Zombie-Krieg und mit der ständigen Belagerung. Also so denen geht es gut. Es ist natürlich in erster Linie Gesellschaftskritik, die hier getätigt wird. Genauso wie in den ganzen Streifen, die sich darum Gedanken machen, in welcher Welt sie eigentlich spielen und was für diese Welt charakteristisch ist und wie man diese Welt nutzen kann, um eine bestimmte Message verbreiten zu können. Das ist so, wie du sagtest gerade, was Marxismus-Leninismus angeht. Super, also im Niger muss ich mir dann als Fortsetzung auf jeden Fall holen. Das wäre auch für mich neu, dass ein Spiel eben diesen Gedanken aufgreift. Wobei ich hier natürlich was war das, Maschine?
Die Schweinemaschine?
Die Schweinemaschine, ja, ja, das hört sich ja schon fast direkt so nach George Orwell an. Ja, ja. Okay, Mist, also hätte ich auch selbst drauf kommen können. Okay. nein, aber grundsätzlich ist es ja so, dass ein Spiel sollte aus meiner Sicht, es ist ja immer ein Stück Kulturgut, egal was man sagt. Es gibt eine bestimmte Stimmung und es gibt eine bestimmte Richtung wieder, ja, aus dem Feld, in dem es eben entstanden ist. Das gilt mitunter auch für die ganzen Spiele, die jetzt auf Teufel komm raus, die ganzen Militärshooter zum Beispiel, auch sie geben ja eben eine bestimmte Einstellung der Gesellschaft wieder. Also eben diesen Hang zum Militärkonflikt, der so in die Länge gezogen wird, dass er eigentlich von den Inhalten her komplett sinnlos ist und es ist dort nur noch auf die Technik darauf ankommt. Und das auch noch, obwohl der Großteil der Gamer weiß, dass wir doch schon längst überdrüssig sind, dieser ganzen Vorsetzungen. Aber nein, sie passieren trotzdem. Und jetzt haben wir hier, was Obama hatte hier vor ein paar Tagen angekündigt, dass er sich da Syrien angucken wird. Das sind wiederum Fragen, so die hier aufkommen. Sprich, inwieweit greifen dann diese Militärshooter in die Realität ein? Auch dazu kenne ich so einen älteren Xbox-Spruch, buy yourself an Xbox, join the US Army, it's like Xbox, only you die. So, ist dann wiederum so die Frage, so wo dann etwas aufhört und etwas Neues anfängt, wenn man auch davon ausgeht, dass zum Beispiel die Steuerelemente für die modernen US-Kampfpanzer so beschaffen sind wie die Xbox-Gamepads. Einfach deswegen, um den Leuten einen höheren Steuerungskomfort zu bieten, den sie im Zweifel auch schon in der Kindheit hatten, damit es für sie eine kleinere Umstellung ist. So. Und wenn dann ein Spiel sich dann umguckt und dann dazu keine Antworten liefern kann, aber doch Denkanstöße, wie es einem eben ein Stück Kultur machen sollte aus meiner Sicht, dann glaube ich, ist es damit schon sehr vieles erreicht worden.
Hm. Und wollt ihr das auch machen?
Grundsätzlich ja. Mhm. Grundsätzlich können wir ja dadurch, dass wir das Ganze eben in Berlin ansiedeln, können wir hier aus dem ganzen geschichtlichen Ressourcenpool schöpfen, den Berlin uns da zur Verfügung stellt, aus dem architektonischen Bereich, weiterhin aus den kulturellen Aspekten, sprich, wenn man den Menschen im Spiel begegnet, inwiefern können wir sie dann echte Berliner spiegeln lassen, die bei der BVG arbeiten, Leute, die mit der U-Bahn vorhin unterwegs waren, welcher Couleur sind diese Leute, warum waren sie in der U-Bahn unterwegs, welche Geschichte bringen sie mit. Das sind alles Aspekte, die dann ebenfalls dort eine wichtige Rolle spielen werden.
Ende 2014. Oder wann soll es soweit sein?
Ja, das ist, wenn alles klappt.
Kickstarter läuft noch wie lange?
Bis zum 19. September.
Ein ganz besonderes Datum, liebe Leute, das solltet ihr euch gut merken und bis dahin vielleicht ein bisschen Kohle hineingeworfen haben. Wir kommen jetzt hier lange zum Schluss. Ich würde noch eine kurze Frage stellen wollen und das ist, haben wir vergessen, irgendwas zu fragen?
Vergessen? Ich überlege gerade, falls ich die Sache zu Ende ausführen dürfte, die Dennis vorhin angeschnitten hatte, falls Kickstarter schlussendlich scheitert, sage ich, hey Leute, uns gab es vorher als Franchise nicht. Wir haben uns aber hingestellt und das Spiel gemacht und wir haben jetzt eine Fanbase aufgebaut. Wir haben es geschafft, innerhalb von kurzer Zeit nach dem Beginn unserer Kickstarter-Kampagnen bei Making Games, bei PC Games, bei Games.de reinzukommen, ohne einen Cent für Werbebudget gehabt zu haben. Wir haben es geschafft, dafür Leute zu mobilisieren. Es kommen auch stetig Leute hinzu und werden es auch nochmal bis zum Ende der Kickstarter-Kampagne sein. Wenn wir es schaffen, so viel zusammenzutragen und so viel Begeisterung aufzubauen, dann muss das Spiel umgesetzt werden. Und ein ganz großer Fortschritt dazu kam dann, als wir das Ding auf Steam Greenlight eingestellt haben, wo es dann innerhalb einer Woche satte Ratings im 80er-Prozent-Bereich erhalten hat. Und es wurde sehr, sehr schnell zum Projekt der Woche. Also so die meisten Games, die dort eingestellt werden, bekommen irgendwas um die 50%. Wir haben es dann sehr, sehr schnell auf 80%, jetzt sogar, glaube ich, sogar einen Zacken mehr geschafft. Falls das alles so weiterläuft, haben wir gute Möglichkeit, da überhaupt als das erfolgreichste Projekt auf Steam Greenlight überhaupt rauszukommen. Und wenn das kein Argument für einen Publisher ist, ein Spiel zu veröffentlichen, das eine so positive Aufnahme von der Community bekommen hat und auch nicht nur von den Horrorfans, sondern auch von den Steam-Core-Gamern, die auch dafür bereit sind, Geld auszugeben, ja, dann weiß ich auch nicht mehr.
So, jetzt natürlich, also liebe Hörer, ne, ihr wisst, wo ihr es zuerst gehört habt, exklusives Interview mit dem kommenden Horror-Super-Hit U55 hier bei In die Fresse. Aber was ich tatsächlich noch fragen würde, ist ein kleines Detail, das du noch niemandem erzählt hast aus dem Spiel.
Ein kleines Detail.
Exklusiv quasi.
Da muss ich nachdenken. Also ein zentraler Aspekt des Spiels ist ja Wahnsinn. Und die Idee, die wir damit vorhaben, ist, wie Menschen reagieren, wenn Wahnsinn sich übertragen würde wie eine Krankheit. Welche Konsequenzen hätte es? Und wie würde der Wahnsinn, der dann jeden Menschen einzeln heimsucht, welche Auswirkungen würde er dann auf seine Psyche haben? Und welche Komplikationen würde das auf mich als Spieler bedeuten, wenn ich den Leuten dann begegne, von denen ich, ja, also eigentlich weiß ich ja jetzt schon überhaupt nicht mehr, wie die Leute ticken, wenn ich sie auf der Straße anquatsche. Aber so überlegt euch mal dann, wenn wir das Ganze hier im Lovecraft-Szenario ausprobieren mit kosmischen Schrecken und dem Wahnsinn von den Sternen, wie dann die Leute auf der Warschauer Straße dann abgehen würden.
Gott. Ein Spiel über den Wahnsinn. Ein Spiel genau richtig für
Super Level. In die Fresse.